liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das Social Media Team der Klinik und Poliklinik für Dermatologie und Allergologie der LMU München begrüßt Sie zu einem neuen Podcast. Diesmal geht es um das Thema Schuppenflechte. Die Schuppenflechte, auch genannt Psoriasis vulgaris, ist eine häufige, akut oder chronisch verlaufende, entzündliche Hauterkrankung. Etwa 2% der mitteleuropäischen Bevölkerung ist betroffen. Die Erkrankung kann prinzipiell in allen Lebensabschnitten auftreten, überwiegend jedoch im zweiten bis dritten und dann etwas später im fünften Lebensjahrzehnt. Sie äußert sich durch charakteristische, meist scharf begrenzte rote Plaques mit silbriger Schuppung, die jucken, aber auch schmerzen können, symmetrisch und vor allem an den Streckseiten verteilt sind. Häufig sind genetische Faktoren ursächlich, aber auch äußere Faktoren wie Stress und bestimmte Begleiterkrankungen können mit der Schuppenflechte assoziiert sein. Die individuelle Behandlung erfolgt je nach Erkrankungsschwere nach medizinischen Leitlinien. In diesem Podcast spricht Oberarzt Professor Laufer mit unserer Patientin über den Verlauf und Umgang mit ihrer Hauterkrankung sowie den Weg hinaus. Dabei erhalten Sie, ob aus Patientenperspektive oder ärztlicher Sicht, wertvolle Einblicke in die moderne Behandlung der Psoriasis vulgaris.
Ja, dann herzlich willkommen zu unserem Podcast zum Thema Psoriasis. Mein Name ist Felix Laufer, ich bin hier Oberarzt an der Hautklinik und bei uns ist Lisa, eine Patientin bei uns aus der Sprechstunde mit Psoriasis. Vielen Dank erstmal, dass du da bist. Wir haben uns vorher darauf verständigt, dass wir uns duzen. Und die erste Frage, die ich stellen würde, ist, kannst du dich überhaupt noch an ein Leben ohne Schuppenflechte erinnern, wie das früher war?
Ja, kann ich tatsächlich sehr gut, weil ich es erst mit irgendwas zwischen 17 und 19 bekommen hatte. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ich hatte das, ich würde mal sagen, schon Glück, dass ich es wirklich in der Pubertät, in der Jugend keine Schuppenflechte hatte, wofür ich dann doch rückblickend sehr dankbar bin.
Wie hat denn die Schuppenflechte angefangen?
Ich glaube, wenn ich es jetzt rückblickend kapituliere, ist es, hatte ich ein Shampoo, was ich nicht vertragen habe und habe massive Schuppen an der Kopfhaut bekommen, was ich davor nicht hatte. Bin dann zu einem niedergelassenen Hautarzt gegangen, der mir eine Lösung verschrieben hat, anstatt erstmal zu fragen, welche Shampoos ich hernehme oder so. Und dann wurde das aber immer schlimmer und schlimmer. Dann hat er mir irgendwann, hat sich das dann auch auf die Ellenbogen und auf den Rippenbogen ausgebreitet. Und dann habe ich einen langen Leidensweg mit Cortisoncremes, Badezusätzen und zum Schluss auch irgendwelchen Tabletten begonnen, der dann mich hierher geführt hat. Mhm.
Das heißt, anfangs war es die Kopfhaut, genau. Die hat stark geschuppt. Man hat an das Shampoo gedacht, aber gar nicht so sehr an die Schuppenflechte.
Es ist irgendein Ekzem, meinte er damals. Das ist echt länger her jetzt. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Ich weiß nur, dass ich da so eine Lösung zum Einmassieren bekommen habe für die Kopfhaut.
Wie lange hat es denn dann gedauert, bis jemand die Diagnose Schuppenflechte gestellt hat?
Nachdem es dann auf den Körper übergegangen ist, waren das 3 bis 6 Monate. Also im Verhältnis wohl relativ schnell. Wobei es auch eindeutig ist, womit hätte man es vielleicht schneller erkennen können, aber das weiß ich nicht.
Das heißt, die Diagnose hat ihre Zeit gedauert. Als die Diagnose Schuppenflechte dann feststand, dann wurde erstmal mit Cremes behandelt. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, mit kortisonhaltigen Cremes.
Wie war da so der Aufwand? Weil wenn das jetzt jemand aufschreibt und sagt, cremen Sie sich mal überall ein, muss man dann morgens früher aufstehen, um das zu machen? Wie kann man das in den Alltag integrieren zwischen Beruf, Partnerschaft und so weiter?
Nachdem ich das an der Kopfhaut hatte, hatte ich Divobetgel. Das musste ich abends einmassieren, in der Früh halt jeden Tag dann die Haare waschen. Das war ein bisschen langwieriger. Später bin ich auf einen Schaum umgestiegen, den konnte man einwirken lassen und wenn es getrocknet war, hat man dann nichts mehr bemerkt. Das war ein bisschen wie so ein Haarstylingmittel, das ging. Und dadurch, dass ich es am Anfang nur am Rippenbogen, Ellenbogen und am Halsbereich hinter den Ohren hatte, war das da noch relativ schnell. Als es dann großflächiger wurde, war der gesamte Aufwand natürlich größer.
Ja. Und wir haben über die Kopfhaut gesprochen. Das ist bei uns in den Leitlinien tatsächlich eine besondere Lokalisation, eine sensible Lokalisation, weil wir wissen, dass gerade die Kopfhaut besonders schwer zu behandeln ist und häufig auf Cremetherapie nicht gut anspricht. Das ist wichtig für alle Ärzte, die zuhören. Es gibt verschiedene besondere Lokalisationen. Neben der Kopfhaut ist das zum Beispiel sind das mehrere Fingernägel, es sind sichtbare Areale. Hattest du mal Areale, die sichtbar waren, also Hände oder Gesichtsbereich?
Ich hatte es, glaube ich, überall.
Okay, also das ist auch ein besonderes Areal. Dann gibt es den Genitalbereich, wenn der betroffen ist. Und das Wesentliche an diesen besonderen Lokalisationen ist, dass sie uns erlauben, eine innerliche Therapie aufzuschreiben, auch wenn der Gesamtscore nicht so hoch ist. Also es sind sogenannte Upgrade-Kriterien. Hätte jetzt jemand nur sehr wenig Schuppenflechte, aber die ist zum Beispiel an sichtbaren Arealen im Genitalbereich oder an der Kopfhaut, dann erlaubt es uns auch da, ganz moderne und auch teure Therapien einzusetzen. Deswegen ist es ganz wichtig, das nochmal zu betonen. Wie war denn dann die weitere Therapie? Eben hattest du schon was von Tabletten erwähnt.
Genau, also die kam erst später. Es hat sich dann nach und nach bei mir alles eben weiter ausgebreitet. Und es gibt ja auch so Badetherapien, wo man bei niedergelassenen Hautärzten im hochkonzentrierten Salzwasser liegt und bestrahlt wird. Als das alles nicht mehr wirklich geholfen hat, habe ich dann Tabletten probiert. Das waren, ich glaube, Fundaderm oder so, meintest du
ja,
vorhin.
Okay.
Das waren erst Aufbautabletten, die man dann steigern konnte. Also es war so eine Zwei-Phasen-Tablettentherapie. Da hat man eben erst die Aufbautabletten genommen und danach den richtigen Wirkstoff, wenn ich mich richtig erinnere. Da musste ich dann regelmäßig meine Blutwerte checken. Das hat bei mir auch nicht wirklich eine Verbesserung gebracht, muss ich sagen. Und hat dann auch tatsächlich meine weißen Blutkörperchen reduziert, worauf ich es dann wieder absetzen musste. Und danach war es, auch obwohl ich sie ausgeschlichen habe, war es danach eine Vollkatastrophe.
Ja, also diese Fumarat-Tabletten sind tatsächlich systemische Therapien, die wir schon lange haben. Die werden immer einschleichend dosiert, um die Verträglichkeit zu verbessern, weil viele Patienten zuerst die Nebenwirkung haben und später die Wirkung. Das heißt, die haben am Anfang der Therapie häufig sowas wie Übelkeit, Durchfall oder Flush-Symptomatik. Das heißt, der wird so rot, der Kopf.
Das kennst du? Hatte ich tatsächlich. Ich hatte überhaupt keine Übelkeit oder Magen-Darm, war ich Gott sei Dank verschont. Aber ich hatte immer so Flashes, die haben einen knallroten Kopf bekommen.
Ja.
Stimmt.
Und dann setzt erst später die Wirkung auf die Schuppenflechte ein. Und das Problem, was wir manchmal in den Blutkontrollen haben, ist genau das, was du angesprochen hast, dass die weißen Blutkörperchen absinken. Und das führt dann in der Regel dazu, dass man die Therapie wieder abbrechen muss.
Genau.
Ich habe das richtig verstanden, nach Therapieabbruch wurde die Schuppenflechte wieder ganz schlimm, oder?
Ja, dann hatte ich es wirklich auch an den Augenbrauen, vom hinter den Ohren runter zum über den Hals gehend. Arme waren offen, Beine waren offen. Ich hatte wirklich auch Handflächen, große offene Stellen, die dann eben massiv geschuppt haben. Das war neben dem Optischen natürlich auch ein starker Juckreiz und irgendwann noch mit Schmerzen verbunden. Ich hatte es um den Hüftbereich, wenn ich eine Jeans an hatte und der Bund da gedrückt hat oder überhaupt auflag, hat es total aufgerieben. Das war dann wirklich sehr massiv.
Konntest du in der Zeit arbeiten gehen?
Ja, weil ich einen Bürojob hatte. Das ging natürlich. Ich hätte aber auch sonst im Homeoffice gehen können. Ich hatte beruflich, also es hat mich natürlich eingeschränkt im Leben, aber es hat mich jetzt beruflich nicht boykottiert oder irgendwas verhindert. Aber wie gesagt, ich hatte einen Bürojob mit erwachsenen Menschen. Ich möchte mir nicht vorstellen, wie das als Friseurin wäre, wie das ist mit Kundenkontakt oder, weiß ich nicht, wenn man, glaube ich, mit Jugendlichen oder Kindern arbeitet, kann ich mir vorstellen, dass das sehr grausam sein kann.
Aber auch im Büro wird man ja vielleicht angeguckt, wenn man jetzt was an den Augenbrauen hat oder ähnliches. Wurdest du mal darauf angesprochen?
Ja, natürlich, sehr häufig. Also es war jetzt kein Geheimnis, man hat es ja gesehen, ich wurde darauf angesprochen. Aber das meinte ich, dass ich kannte meine Kollegen schon sehr lange und ich habe mit denen auch arbeiten in einer Firma mit einem sehr offenen, freundlichen Verhältnis und da wurde das klar kommuniziert und dann war das so gesehen kein Problem.
Ja. Aber sonst mal irgendwann so richtig Stigmatisierung erlebt, dass man komisch angeschaut wurde?
Ja. Also ich bin nicht mehr schwimmen gegangen, jahrelang. Ich habe hauptsächlich längere Sachen angehabt, auch im Sommer, weil ich mich nicht wohl gefühlt habe mit den Blicken. Bei Kindern fand ich es nicht schlimm, die fragen einfach.
Ja.
Aber es sind halt einfach die Blicke, die man bemerkt. Ja. Und man fühlt sich einfach nicht wohl.
Ja. Und Familie, Partnerschaft, das war unterstützend in dem Zeitraum?
Ja, auch Freundeskreis, muss ich sagen.
Ja. Das heißt, der Weg, den du gegangen bist, ist eigentlich sehr offen damit umzugehen, zu sagen, ich habe die Schuppenflechte, dass das jeder weiß im Umfeld und Bescheid weiß, dass das jetzt auch zum Beispiel nichts Ansteckendes ist oder Ähnliches, was ja Leute, die keine Ahnung haben, vielleicht denken können.
Also ich muss sagen, ich konnte es nicht verstecken, weil es einfach sichtbar war.
Ja.
Ich würde sagen, ich habe halt das klar gesagt, was das ist, wenn mich jemand drauf angesprochen hat. Ich glaube, dass wir das Glück haben, dass wir in einer aufgeklärteren Gesellschaft liegen, wo leben, wo jeder ein Handy hat, wo man schnell googelt, was das ist. Und dann sehe ich, okay, es ist nichts Ansteckendes. Wenn ich allerdings für jeden Satz, haben Sie schon mal vom Rossmann oder DM in Toten Meersalzzusatz gebartet, auch nur einen Cent bekommen hätte, ja. Ich glaube, ich würde mir eine Ferienhütte im Sommer auf den Malediven leisten können. Ja. Also.
Genau, und dann sprechen wir nochmal über die Therapien, also Cremetherapie, dann Lichttherapie, das wurde auch gemacht, Lichttherapie, dann genau. Die Tablettentherapie. Und wie ging es dann weiter? Also so eine wirkliche Wirksamkeit, eine dauerhafte Wirksamkeit wurde dadurch nicht erreicht. Es gab sogar Nebenwirkungen auf die Blutkörperchen. Wie ging es dann weiter mit der Therapie?
Ich bin dann irgendwann privat aus anderen Gründen nach Israel geflogen und war da am Toten Meer. Da war es dann weg, kam aber dann natürlich wieder. Ich war dann mal vor längeren Jahren auch in ihrer Schwesternklinik in der Dietlindenstraße. Biedersteine. Ja,
genau.
Da hatte ich es auch nochmal, da habe ich die Tablettentherapie angefangen, da war es dann auch nochmal weg. Und es war immer ein Auf und Ab, aber es war nie wirklich gut. Also außer als ich ja direkt am Toten Meer eben im Urlaub war, war es immer irgendwas da. Und dann, habe ich viel Tomesa gemacht und viel die Cremes gehabt. Und dann bin ich irgendwann schwanger geworden. Und dann habe ich mit Rücksprache von meinen Ärzten die Cortisoncremen eingestellt. Und dann wurde es wirklich schlimm. Es haben mir sehr, sehr viele gesagt, dass in der Schwangerschaft es häufig besser wird. Bei mir war es das komplette Gegenteil.
Das heißt, es ist richtig explodiert.
Ja, also
und
wirklich massiv.
Behandlungen waren dann nur sehr eingeschränkt möglich.
Genau,
oder?
Ja.
Ja, das ist tatsächlich ein bekanntes Phänomen, dass die Psoriasis in der Schwangerschaft sich stark verschlechtern kann. Bei manchen Patienten wird sie auch deutlich besser, aber wir können es nicht vorhersehen bisher. Dann ist man natürlich mit innerlichen Therapien in der Schwangerschaft extrem vorsichtig. Es würde in Ausnahmefällen sogar gehen. Es gibt ein Antikörperpräparat, wo wir wissen, dass es nicht über die Plazenta, also die Gebärmutter, übertragen wird. Das ist das Certolizumab, was nicht zugelassen ist für die Schwangerschaft, aber was eingesetzt werden darf laut Fachinformation, ist natürlich immer eine individuelle Risikoabwägung. Aber wir können sogar Patienten, die in der Schwangerschaft extrem schwer betroffen sind, innerlich behandeln. Bei dir war es jetzt so, man hat dir geraten, lieber gar nichts zu machen, oder?
Ich habe das von mir aus dann gesagt, weil ich gesagt habe, ich habe das wirklich schon lange und ich wollte jetzt mein Kind nicht, weil sie sagen, es ist, oder du sagst, es ist nicht zugelassen. Embryotox hat das, glaube ich, als gelb markiert gehabt oder so, also als geht, aber ist nicht empfohlen oder irgendwie sowas. Und wir haben dann entschieden, dass ich, das sind 9 Monate und da habe ich gesagt, die sitze ich in Anführungszeichen aus, einfach weil ich gesagt habe, da möchte ich mein Kind nicht gefährden, einfach weil man es nicht 100%ig ausschließen kann. Und dann habe ich natürlich die Badetherapien und alles gemacht, aber...
Ja, das ist etwas, was ich auch häufig erlebt habe, dass gerade schwangere Patientinnen für sich selbst entscheiden, gar nichts zu machen. Also im Zweifel immer überhaupt kein Risiko einzugehen. Aber man muss tatsächlich sagen, die Datenlage, die wir aktuell haben, ist sehr gut, dass man sogar auch schwer betroffene Schwangere behandeln könnte. Trotzdem muss man nochmal sagen, eine Schwangerschaft sind 9 Monate, meistens kommen nochmal 6 Monate Stillzeit mit dazu.
Ja.
Das ist erstmal ähnlich nochmal eingeschränkt, weil auch bei stillenden Patientinnen ist das in der Regel nicht untersucht. Wann bist du dann zu einer effektiven Therapie gekommen?
Ich war im April oder Mai 23 hier bei Ihnen, also bei euch in der LMU-Klinik, weil meine Hautärztin zu mir gesagt hat, dass sie mir nicht mehr weiterhelfen kann, aber gehört hat, dass was Neues irgendwie jetzt zugelassen worden ist, dass das erfolgreich durch die Prüfungen gegangen ist. Und dann bin ich hierher gekommen und muss sagen, ich war schwer begeistert. Weil da war ich bei 2 Assistenzärzten, die dann ihren Oberarzt dazu geholt haben, der mich angeschaut hat und gesagt hat, da gibt es super Möglichkeiten, die schnell greifen, die in meinem Alltag als berufstätige junge Mutter funktionieren. Ich musste quasi abstillen, was aber, wie gesagt, wie du sagst, die Kleine war weit über 6 Monate, ich glaube, die war knapp 8 Monate, als ich dann durch war mit allem. Ich musste abstillen, ich musste eine sichere Verhütung nachweisen können und mir wurde Blut und Urin abgenommen zum Wertecheck, ob alles passt. Und dann habe ich 2 oder 3 Wochen später, vielleicht waren es auch 4 Wochen bei mir, ich glaube es waren 4 Wochen, ich bin mir nicht ganz sicher, mit der Spritzentherapie hier angefangen.
Mhm. Ich weiß, das war ein Interleukin 23 Blocker, den du bekommen hast. Der hat den Vorteil, dass man den nur relativ selten spritzen muss. Also einmal am Anfang, dann 4 Wochen später und dann alle 3 Monate.
Genau.
Wie schnell hast du eine Wirksamkeit erlebt?
Ich habe Ende Mai die ersten Spritzen bekommen und war Anfang Juli im Urlaub. Und da war schon, würde ich sagen, 70% weniger Erscheinungsbild.
Das heißt, im Urlaub konnte man dann auch mal ins Schwimmbad gehen oder an den Strand?
Ja, wir waren am Strand und wir waren über eine Hochzeit in Italien und waren dann noch mit Freunden in Kroatien und danach in Österreich. Und auf der Hochzeitfotos sieht man es noch leicht und am Ende des Urlaubs sieht man gar nichts mehr. Mhm. Also da hat man in 2-3 Wochen einfach einen massiven Heilungsfortschritt gesehen.
Ja, und das ist wirklich beeindruckend, diese Wirksamkeit der modernen Präparate. Wir haben ja im Prinzip 3 Gruppen von Präparaten, was die Biologika angeht. Das heißt, wir haben die Anti-TNF-Gruppe. Das ist die, die wir am längsten haben. Die war primär in der Rheumatologie zugelassen. Und noch wirksamer waren dann die Anti-Interleukin-17-Präparate oder die Interleukin-23-Präparate. Um das nochmal komplett zu machen, wir hatten eben auch über die konventionellen Therapien gesprochen, also die Tabletten. Da gibt es die Fumarate oder das Methotrexat, was in der Regel auch eine Injektion gemacht wird. Und es gibt noch 2 weitere orale Therapien, das ist das Apremilast, auch eine Tablettentherapie, die aber nur ein Second-Line-Label hat. Das heißt, man darf sie erst als Zweitlinientherapie einsetzen, zeichnet sich dadurch aus, dass sie besonders sicher ist, also gut verträglich. Kann man zum Beispiel bei Patienten auch gut einsetzen, die Tumorerkrankungen haben oder wo es irgendwelche Sicherheitsbedenken gibt. Und es gibt das Deucravacitinib, das ist ein TYK2-Inhibitor, auch nochmal Tabletten, die gezeigt haben, dass sie wirksamer sind als Apremilast. Also allein für diese eine Erkrankung Schuppenflechte haben wir über 10 verschiedene Therapien, die wir einsetzen können. Und es ist natürlich schön zu sehen, jetzt nochmal direkt von dir, dass das auch das Leben so verändern kann. Und das wäre eigentlich auch die nächste Frage. Wie hat es denn das Leben verändert, wenn die Schuppenflechte auf einmal weg war?
Es hat es massiv verbessert. Also das ist wirklich eine massive Lebensqualitätssteigerung, muss ich ganz klar sagen. Es ist im Sommer, überlege ich nicht mehr, was ziehe ich an. Ich nehme das erstbeste T-Shirt. Ich fahre am See, ohne mich irgendwie mit blöden Blicken rechnen zu müssen. Ich gehe mit meiner Tochter ins Schwimmbad. Also es hat für mich die Lebensqualität massiv verbessert. Ja. Ich muss nicht mehr mein Bettlaken alle 2 Tage wechseln, weil nachts was aufreißt und es blutet. Ich habe keine Schmerzen mehr, ich habe nicht mehr den Juckreiz mehr. Also meine Lebensqualität hat sich wirklich extrem gebessert.
Kann man sagen, dass du die Erkrankung ganz vergessen hast?
Ja. Oft ja.
Ja.
Am meisten denke ich dran, wenn ich irgendwie mal in stressigen Phasen habe ich vielleicht mal 2-3 kleine Stellen, da schmiere ich eine Creme drauf und dann ist es wieder weg.
Das heißt, Stress ist ein Triggerfaktor, der dann doch nochmal zum Ausbruch führt?
Stress ist ein Triggerfaktor bei mir und grippale Infekte.
Mhm. Das ist interessant, weil das bei vielen Umfragen tatsächlich herauskommt. Also Stress, egal ob durch die Arbeit, ob es im Privatleben ist, ist wirklich ein wahnsinniger Triggerfaktor für die Psoriasis, den wir bis heute noch nicht verstehen. Aber es ist bekannt und das habe ich auch schon ganz häufig gehört.
Also Stress ist, Entschuldigung, ein ganz massiver Triggerfaktor bei mir und grippale Infekte. Ja. Also die beiden sind bei mir die Haupttriggerpunkte. Also man sieht bei mir sofort, wie es mir geht, ob ich gestresst bin oder nicht. Also jetzt nicht mehr. Vor 3-4 Jahren war das ganz klar. Man hat mich angeschaut und gesagt, ah ja, gut, gerade läuft es gut oder ah ja, okay.
Wie ist das mit den Injektionen? Machst du die selber oder werden die durch den Arzt gemacht?
Die werden hier gemacht. Bei mir werden dann nochmal Blut- und Urinwerte jedes Mal gecheckt. Mhm. Ich weiß nicht, ob das ein Standardprozedere ist oder ob das aufgrund meiner Vorgeschichte mit den Tabletten ist, das weiß ich nicht. Aber das ist, seien wir ehrlich, 4-mal im Jahr, glaube ich, kann jeder, selbst wenn hier ein Systemcrash ist und man Wartezeit nimmt, bin ich maximal 3 Stunden oder so hier. Mhm. Und dafür, wie sich mein Leben verbessert hat, kann ich das 3-mal oder 4-mal im Jahr sehr gut handeln.
Ja. Super.
Also es ist für mich Kosten-Nutzen-Faktor weit als mehr gegeben.
Ja. Jetzt kommt die Schuppenflechte auch nicht immer unbedingt alleine. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig für die Zuhörer. Es gibt einerseits die Schuppenflechte, die die Gelenke mit betrifft, die Psoriasis Arthritis. Stand sowas irgendwann mal im Raum?
Jein, also ich hatte mal Knieschmerzen, aber da wusste man nicht, ob das von irgendwie falscher Belastung ist oder woher das kommt. Aber generell muss ich sagen, sind meine Gelenke eigentlich verschont geblieben.
Ich denke, das ist wichtig, dass man nochmal sagt, die Warnzeichen für so eine Psoriasis Arthritis sind in der Regel, dass man eine gewisse Morgensteifigkeit hat, also dass die Gelenke morgens steif sind, vor allem die Finger. einzelne Finger oder einzelne Zehen und die sich das bei Bewegung bessert. Es kann auch die Wirbelsäule mit betreffen. Dann haben die Patienten häufig tief sitzende Rückenschmerzen, die vor allem nachts sind und bei Bewegung auch wieder besser werden. Das ist der große Unterschied zur Arthrose, also zum Gelenkverschleiß. Das ist in der Regel morgens besser und wird den Tag über schlechter. Und bei der Arthritis ist es genau umgekehrt. Es ist, glaube ich, nur wichtig, jeder Patient mit einer Schuppenflechte, der so etwas bemerkt, sollte das unbedingt bei seinem Arzt ansprechen. Weil es kann sein, dass das häufig dann als unspezifische, zum Beispiel Achillessehnenentzündung, verkannt wird und es wird gar nicht gesehen, dass es die Psoriasis-Arthritis sein kann. Dann gibt es noch weitere Begleiterkrankungen, die jetzt bei dir nicht vorliegen, aber wir wissen, dass bei der Psoriasis häufiger die Patienten das sogenannte metabolische Syndrom haben, also eine Kombination aus starkem Übergewicht, Bluthochdruck, auch vermehrt Rauchen oder Fettstoffwechselstörungen. Das ist auch ganz wichtig für all die Kollegen, die vielleicht nicht Dermatologen sind und als Hausärzte Psoriasis-Patienten mitbehandeln, dass man das mit im Blick hat, weil das natürlich alles Faktoren sind, die mittelfristig dann auch zur Arterienverkalkung führen können und zu den Folgeschäden. Das heißt, Psoriasis-Patienten muss man dort besonders im Auge behalten. Weiterer Faktor sind noch die psychischen Erkrankungen. Viele Patienten, gerade die Unbehandelten, wir haben über das Leiden gesprochen, neigen zu Depressionen, Angststörungen, sozialem Rückzug, was vielleicht auch den etwas ungesunden Lebensstil dann bedingt, also vermehrt Rauchen, Übergewicht, weil sie sich einfach sozial nicht mehr so integriert fühlen. Und das ist wichtig, dass wir diesen Teufelskreis durchbrechen durch unsere guten Therapien, die wir haben, wie wir gehört haben, aber natürlich auch mit den anderen Fachkollegen, die sich dann darum kümmern können, auch an den sogenannten Komorbiditäten mitzuarbeiten. Ja, vielen Dank erstmal, dass wir diese Reise mitgehen durften. Vielleicht als Abschlussfrage noch, was würdest du den anderen Patienten und Patientinnen raten, die an der Schuppenflechte leiden? Wo sollen sie sich am besten hinwenden?
Also mir persönlich, muss ich sagen, habt ihr hier in der Hautklinik am besten geholfen. Das war, wie gesagt, für mich 3 Monate und ich war erscheinungsfrei, inklusive allen dran mit Termin ausmachen und Klump und Zeug. Wenn man einen guten, niedergelassenen Hautarzt hat, mit dem reden. Ich habe die Erfahrung gemacht, meine Hautärztin hat mich, als sie nicht mehr weiter konnte, hierher verwiesen. Ihr habt die offene Sprechstunde, ich nehme an, das darf ich erwähnen, kann man ja auch googeln. Da kann ich ohne Termin hinkommen mit Wartezeit. Und da denke ich mir, wird einem definitiv sehr gut geholfen, weil ihr einfach die neuesten, seid einfach state of the art hier. Und ansonsten zum Hautarzt oder eben hierher.
Ja. Ich wollte noch mal darauf hinweisen, es gibt ja auch im Internet natürlich Adressen, wo man sich informieren kann, zum Beispiel das Psoriasis Praxisnetz Südwest, wo sich all die Kollegen, die sich für die Schuppenflechte interessieren und auch die modernen Therapien machen, dort wiederfinden lassen. Wichtig ist es, glaube ich, nur, dass man grundsätzlich weiß, es gibt sehr gute Therapiemöglichkeiten. Wenn man die bei seinem Hausarzt oder auch bei seinem niedergelassenen Kollegen nicht erhält, macht es Sinn, weiterzugehen und zu schauen, welche Ärzte haben sich besonders auf die Schuppenflechte spezialisiert und können das mit anbieten.
Unbedingt. Also ich würde niemandem raten, es einfach auszusitzen, weil das, wie gesagt, bei mir 4-mal im Jahr eine Spritze und die Lebensqualität sich um 100% gebessert hat. Also was ich jedem raten würde, ist es nicht auszusitzen und nichts zu tun. Und ich würde jetzt, auch wenn ich ein großer Fan von Heilpraktikern bin, niemanden raten, da zu lange zu viel Zeit zu verschwenden, weil man die einfach auch schöner verbringen kann.
Ja, wunderbar. Und damit bedanke ich mich erstmal für die Teilnahme an dem Podcast. Ich glaube, das ist für unsere Patienten, Patientinnen, für die niedergelassenen Kollegen, für die Ärzte in der Ausbildung sehr wertvoll, die Patientenperspektive zu erfahren. In der ganzen Reise von einer Erkrankung, die auf einmal ausbricht, man weiß nicht, was es ist, bis man zu einer Diagnose kommt, bis man verschiedene Therapien durchgemacht hat und am Ende etwas bekommt, was wirklich, wie du gesagt hast, das ganze Leben verändert hat, dass man die Erkrankung wieder vergessen kann.
Wie gesagt, ich bin euch super dankbar, ihr habt mir massiv geholfen und da bringe ich die Zeit gerne auf. Das ist sehr gern gemacht.
Ihnen dieser Podcast gefallen oder kennen Sie vielleicht sogar jemanden mit einer Schuppenflechte, dann teilen Sie das Interview gerne. Wenn Sie noch mehr zu dermatologischen Erkrankungen wie zum Beispiel der Akne oder der Neurodermitis erfahren wollen, hören Sie doch mal in unsere anderen Podcasts rein. Das Team der Klinik und Poliklinik für Dermatologie und Allergologie wünscht Ihnen alles Gute und bis zum nächsten Mal.